Das Beste ist beim Podcast, wenn man dann erstmal über Bilder spricht und die nicht beschreibt und wenn man dann noch was isst.
Die Leute können noch Lippen lesen. Hallo, meine Damen und Herren, willkommen wieder zu Eigentlich Podcast Folge 51. Die Jubiläumsfolge haben Flo und Mitch vor 2 Wochen gut hinter sich gebracht. Was sie vergaßen, euch mitzuteilen, in 50 Episoden sind sie nun insgesamt 216 Kilometer gelaufen und insgesamt 68 Stunden. Heute ist Flo wieder dran mit einem Thema und wir sind alle gespannt. Wir wissen ja, Tiefsee bekam er von ChatGPT zugesteckt. Mal schauen, ob er diesmal alleine auf ein Thema kam. Flo, was ist es?
Wolltest du gerade eine künstliche Stimme simulieren?
Ja.
Ja, das ist dir gut gelungen. Hallo, auch von mir. Herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast, der Podcast, bei dem wir im Reden laufen und laufend reden. Heute führt uns unsere Tour durch den grünen Belt von Prenzlauer Berg. Und das ist der grüne Streifen an der S-Bahn entlang. Wir haben uns in Landsberger Allee getroffen und ich habe Feedback aus der Hörerschaft, die dann nochmal gesagt hat, bitte erklärt doch mal, wo ihr seid, in welcher Stadt. Weil wir reden die ganze Zeit, oh, wir gehen hier zum Humboldthain, wir machen das und hier. Und ja, wir senden aus Berlin und meistens laufen auch unsere Laufstrecken durch die Berliner Stadtlandschaft.
Oder Brandenburg, aber vielleicht machen wir dieses Jahr auch eine erste Aufnahme aus den Alpen.
Aus den Alpen, genau. Wir planen nämlich eine Hüttentour. Und das war ja der initiale Auslöser für diesen Podcast, weil wir damals, vor fast 10 Jahren, haben wir auch gemeinsam eine Hüttenwanderung gemacht und sind die Birkerspitze von der anderen Seite hoch.
Bikerspitze.
Durch das Geröllfeld und haben uns dann gemeinsam abgelenkt mit Alternativlos, den großartigen Podcast.
Über Folge 42.
Von Folge 42 mit Joscha Bach. Genau, und daraus ist diese Idee des Podcasts entstanden. Lass uns doch mal was senden, weil wir auch viele Themen einfach beim Laufen besprochen haben und durchgewälzt haben und im Dialog, im Laufen dann immer wieder neue Perspektiven aufgekommen sind. Und das haben wir so ein bisschen kultiviert und manchmal ein bisschen überspezifiziert, dass ganze Vorträge draus werden. Ich glaube, wir haben uns ganz gut jetzt schon so in das Format gefunden, würde ich mal behaupten. Über die Zeit. Danke für die charmante Einleitung, Mitch. Ich, der Ideenlose, lässt sich von ChatGPT Themenvorschläge zuspielen.
Das war jetzt nur, um die Hörerschaft zu binden, weil du hast das letzte Mal so gesagt. Und da habe ich gedacht, du kennst doch diese, ich wollte diese Stimme sein aus solchen 90er oder 80er Jahre Dating-TV-Shows so. Wer ist Ihr Herzblatt? Ist es Flo, der sich seine Themen von ChatGPT zuspielen ließ, aber insgesamt über 216 Kilometer und 68 Stunden Podcast aufgenommen hat?
Sind das wirklich so die Statistiken, die hast du nochmal nachgeguckt?
Ja, ja.
Ach, sehr gut. Hast du auch nochmal validieren können, dass wir niemals an der Stelle waren, wo du streng und fest zweimal behauptet hast, dass wir die gekreuzt haben? Hast du das geguckt?
Wir müssen ja immer noch die Mashup-Karte.
Ja, wir schieben es auf die Mashup-Karte.
Können wir diese Mashup-Karte einfach mit ChatGPT machen, dann geht das doch ratzfatz.
Dann geht das ratzfatz.
Grab from Komoot
GPS.
From User Eigentlich Podcast.
Wir sind hier in der, ich mache ein Foto und ihr könnt diese Fotos auch auf unserer Netzseite auf.
Da hinten als Tipp für wegen grünes Berlin, da hinten ist der Prenzlauer Bergpark. In Friedrichshain kennen ja alle Prenzlauer Berg, vielleicht sollte ich es auch gar nicht sagen. Sonst wird der auch so bevölkert und hat so viele Bürgerspiele.
Ja, nach deinem Publikumsburner, ne? Hyperion und weiter. Und hier ist die Schwimmhalle, hier fehlt das Haar. Von der Schwimmhalle, nämlich hier ist die Sport- und Sprunghalle Landsberger Allee. Und hinten, wir sehen nur die Spitze von dem Velodrom. Ich habe auch, also das ist vielleicht, wenn wir ab und zu mal aus der Geschichte aussteigen, dann hat das einen Grund, nämlich weil wir auch dann auf die Strecke dann referenzieren und da so ein bisschen uns was uns auffällt und was wir berichtenswert finden. Das hier ist ein Areal, was entstanden ist. Kurz.
Ach, ganz kurz, darf ich dich fragen, ist das Thema der Grünstreifen oder?
Nee.
Ach so, okay, siehst du, ich als Publikum von der heutigen Folge war jetzt einfach dabei zu denken, ach, das ist doch schön, da kann man einfach über Grünes plaudern.
Ja.
Also es gibt ein Thema, das heißt, der Grünstreifen ist der Hintergrund, auf dem du dein Thema buchstäblich breit trittst.
Breit treten, beziehungsweise ich wollte so diese parallelen Stränge in unserem Podcast nochmal aufhalten. Der eine Strang ist eben unsere Laufstrecke und der andere Strang ist der Themenstrang. Selten kreuzen sich diese. Also wir hatten, glaube ich, auch schon mal eine Folge, wo wir dann direkt referenzieren, zum Beispiel meine Peter Behrens Folge auf der Strecke, wo wir uns befinden. Aber meistens ist es dann wirklich so abgekoppelt voneinander. Wir sind hier beim Velodrom, gehen Richtung Velodrom. Ich möchte nur mal ganz kurz, bevor ich in das Thema einsteige und das auch wirklich vorstelle, möchte ich hier noch ein paar Worte, Sätze zu verlieren. Das ist ein Areal, was gebaut wurde kurz bevor eben Berlin nicht den Zuschlag für die Olympiade 2000 bekommen hat. Berlin hat sich 1996 bei der Ausschreibung beworben. Ich weiß gar nicht, wer hat es bekommen? Sydney, oder? Sydney hat den Zuschlag bekommen. Ich weiß noch, ich war damals auf den Anti-Olympia-Demos in Berlin.
Ja,
den
kenne ich auch noch, aber ich habe es mir nicht. Ich war ja auch gar nicht, 2000 war ich ja gar nicht in Berlin.
Da warst du nicht, da warst du in Manchester, oder?
Nee, da war ich in Wien.
Ach, da warst du in Wien. Ah nee, das war aber 96, da warst du in Berlin. 96 waren noch die ganzen Demos gegen diese. Und das ist hier von einem, glaube ich, kanadisch-französischen Architekten, ich habe den Namen nicht parat, gebaut worden. Das Interessante an dem Velodrom,
Das musst du jetzt erklären, kanadisch-französisch. Konnte er sich nicht entscheiden oder ist das eine doppelte Staatsbürgerschaft?
Das schneide ich raus. Also das ist hier, man sieht nur die Spitze des Daches darunter. Das ist, glaube ich, so die Idee der Architektur, dass der ganze Korpus, die Fassade quasi versenkt ist in einem grünen Feld. Ja. Und hier ist im Velodrom ist eine Radrennbahn drin. Traditionell war das auch, hat das verschiedene andere Radrennbahnen in Berlin abgelöst. Und hier sollten die Radrennen, also hier finden Radrennen statt, aber hier sollte natürlich die Olympia-Radrennen stattfinden, wenn Berlin den Zuschlag bekommen hätte. Also so viel. Und wir gehen so ein bisschen weiter an der Strecke. Ich weiß nicht, du kennst ja dann. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Aber vielleicht schaffen wir es noch bis zum Planetarium. Mhm. Also, mein Thema letztes Mal, ich habe ja über die Tiefsee berichtet, über meine kindliche und jugendliche Faszination über das Thema. Da vor allen Dingen über die erste deutsche Expedition der Valdivia. Was da, und wir hatten das vor Ort uns angeschaut im Naturkundemuseum, was da für Exponate rausgefischt wurden und so ein bisschen auch allgemein über die Tiefsee gesprochen. Und da sind so ein paar Begriffe gefallen, die ich heute noch mal ein bisschen aufgreifen möchte und zum Thema machen möchte. Das ist vor allen Dingen die symbiotischen Beziehungen in der Tiefsee. Wir hatten uns über den Begriff Symbiose kurz unterhalten. Den möchte ich noch mal so ein bisschen, da möchte ich mal ein bisschen tiefer einsteigen, was Symbiose in der Biologie bedeutet. Und bevor wir aber in das Thema reingehen, möchte ich auch noch mal ein, weil das hatte ich auch erwähnt, dass ich ja vorhatte, damals Biologie zu studieren. Und ich war, das habe ich so als Teenager, ich vielleicht weiß nicht, ob du den auch gelesen hast. Als Teenager habe ich total gerne von, der heißt Stephen Jay Gould. Hast du von dem was gelesen?
Nee, kenne ich nicht.
Es ist ein populärwissenschaftlicher Autor, Evolutionsbiologe gewesen, hat Bücher geschrieben, wie das Zebra, das zu seinem Streifen kam, oder der falsch vermessene Mensch. Also war auch da in diesem Umfeld unterwegs. Ich glaube, das hatte ich mal in einer Folge erwähnt, dass in der Wissenschaftsgeschichte bestimmte Annahmen auch dazu geführt haben, dass da so die Messergebnisse unbewusst gefälscht wurden. Also so, der hat dann aufgedeckt, dass eben weiße Ärzte im 19. Jahrhundert mit der Motivation nachzuweisen, dass halt aufgrund von ethnischen Unterschieden die Menschen mehr oder weniger intelligent sind, und haben dann das Gehirnvolumen mit Erbsen ausgemessen und festgestellt, dass dann halt der Schwarze weniger Gehirnvolumen hat. Aber er konnte dann halt aufgrund dieser ganzen Aufdeckung nachweisen, dass die einfach bewusst Rechenfehler reingebracht haben, damit das Ergebnis dann rauskommt. Ne? Da hat er so viele anekdotische Geschichten auch sehr populärwissenschaftlich zusammengetragen. Und das hat ihn auch so seinen Ruf als Populärwissenschaftler. Er war dann in der Harvard-Universität.
Aber Populärwissenschaft klingt jetzt erstmal negativ, ist aber so nicht gemeint.
Ne? Nee, populärwissenschaftlich heißt, dass es im Sinne von Wissenschaftskommunikation ist. Also Populärwissenschaft, dass du einen komplexen wissenschaftlichen Zusammenhang so erklärst und auch die den Absatz findest, dass es halt ein breites Publikum erreicht. Also jetzt nicht keine irgendwelche Fake-Fakten, sondern richtige Fakten dargelegt. Das war falsch vermessene Mensch. Und was er hatte dann noch als Geologe eine Professur in der Harvard-Universität und ist 2002 gestorben. Also war aber eine ziemlich, also ich habe viele Bücher von ihm gelesen. Eine Sache von ihm, das ihm so ganz wichtig war, ist, dass der auch gegen die Kreationisten gearbeitet hat. Ne? Das ist so ein bisschen das Mindset für meine Folge, das Illusion von Fortschritt in der Evolution. Also, ja. Ne? Also das ist halt so, diese Vorstellung, was dann auch immer so von Biologie als kreationistischer Ansatz, das heißt, es gibt ein höherer Geist, der dann diese Evolution treibt und was dann die Illusion immer als Fortschritt verstanden wird, dass hinten raus, dass der Mensch quasi die Krone der Schöpfung ist. Mhm. Also das ist ein Bild, was immer noch irgendwo propagiert wird, gerade im Kontext von Glauben, ja, was aber evolutionsbiologisch und auch in der Geschichte von Evolution überhaupt nicht nachweislich ist. Also Evolution kann man sich so vorstellen wie so ein wilder Busch. Da passieren halt ganz viele Dinge, die sind aber nur durch Zufall und durch Statistik getrieben, ja. Und was dann hinten rauskommt, ist absolut nicht vorhersehbar und absolut nicht gesteuert, ja. Mhm. Und das ist so das, was man sich immer vor Augen halten muss, weil man als Mensch immer den Wunsch hat, dass es irgendwie eine Weiterentwicklung gibt, dass es was Höheren was gibt, ja. Aber man muss sagen, das erfolgreichste Lebewesen der Evolution ist immer noch das Einfachste, nämlich die Bakterie. Ja, also die sind quasi die erfolgreichsten. Ich weiß auch nicht, ich wollte es nochmal vorher nachschlagen. Ich glaube auch, die größte Biomasse bringen Bakterien auf die Waage, wenn du halt alles Leben dann zusammenflanscht. Und Bakterien sind halt überall. Die können sogar im Tiefseeboden noch irgendwie 30 Meter nach der Bohrung kennst du immer noch Bakterien. Also du findest überall Leben, ja. Du findest überall Bakterien. Das ist schon sehr faszinierend. Da gehst du auch mit, ne? So dieser Ansatz.
Ja, also es ist natürlich, das Interessante ist halt, der Mensch, der aus dieser Evolution entstanden ist, ist halt sozusagen ein sehr komplexes Lebewesen, was ein unendliches Bedürfnis nach Glauben und Ursachen hat. Und deshalb muss alles irgendwie in diesen Parametern verstanden werden. Ne? Und dann wird halt unsere Komplexität, unsere Fähigkeit wird halt irgendwie als Fortschritt wahrgenommen. Ne? Also je komplexer, desto fortschrittlicher, desto mehr die Krone der Evolution. Aber diese Zusammenhang gibt es nicht. Also die Evolution per se hat kein Ziel. Der Mensch braucht immer sozusagen Zielerreichung. Und ich denke, das ist halt das Paradox in dem Ganzen. Wir sind Teil von etwas, das nicht das ist, was wir darin sehen. Also wir können allerdings auch oft immer so Vordergrund, Hintergrund unterscheiden. Also wir haben so ganz viele Begrenzungen, wo uns das unmöglich ist. Und auch natürlich in dem Zusammenhang die Möglichkeit, Interdependenzen wahrzunehmen. Du wirst wahrscheinlich drauf kommen, wenn du über Symbiosen sprichst. Das ist so, der Mensch tendiert dazu, zu wissen zu wollen, ja, was ist denn die Ursache, als ob es so eine gibt. Ne? Dass man so gleichzeitig aber sich auch mal ein Bein brechen kann und Husten hat. Wie kann das sein, dass mir der Fuß wehtut? Und die Bronchien. Ja, vielleicht haben sie zwei Dinge. Ja, das ist aber, man möchte immer das eine wissen, den einen. Und in dieser Linearität ist natürlich dann auf einmal unten und oben sowas wie schlecht und gut. Aber dass es so interdependent ist und dass wir natürlich auch, was so hippie-mäßig, We Are Stardust-mäßig ja schon mal angeklungen ist, alles miteinander verwoben ist, was natürlich auch eine Realität ist, so. Auch über die Entstehung oder die Entwicklung auf der Erde hinweg. Ja, der Anteil des Sauerstoffs in der Luft hat halt früher bei Insekten dazu führen können, dass sie sehr groß wurden, weil die Tracheenatmung dann mit viel Sauerstoff besser funktioniert als mit weniger. Das heißt, all diese Parameter spielen mit rein in die Entwicklung und jetzt sind wir halt dran. Ne? Und wer weiß, wenn der Komet nicht auf die Dinosaurier gefallen wäre, dann würden jetzt hier zwei Echsen- oder Vögelähnliche Tiere laufen mit Ansteckmikros.
Ja, also was du sagst, dass bestimmte physikalische einfache Umstände auf einmal zu einer Gestalt führen, die, wenn man von außen betrachtet, dann sagt, das ist ja Wahnsinn, wie funktioniert denn das? Also ein anderes Beispiel dafür ist, habe ich neulich in dem Podcast Methodisch Inkorrekt gehört. Ganz interessant, die suchen sich dann immer zwei Studien aus der Wissenschaft raus und stellen die vor. Und eine davon war diese Termitenbauten. Das knüpfen wir auch wieder an so einer Folge von uns an, nämlich die Ameisen.
Termiten sind ja keine Ameisen, habe ich von dir gelernt.
Weil die Termiten sind näher verwandt. Weißt du noch, mit welchem Tier die Termiten näher verwandt sind?
Mit Spinnen?
Nee, fast. Das waren Datteln, wollte ich schon sagen. Schaben.
Schaben, ja, ja.
Schaben, also Datteln sehen ja auch so ein bisschen aus wie Schaben. Sie sind aber auch eine eusoziale Lebensform. Das heißt, sie bilden Stämme, sie bilden soziale Gemeinschaften und Arbeitsteilung. Und das, was man bei Termiten nie so richtig verstanden hat, wie kommen diese unglaublichen Architekturbauten zustande. Termitenbauten können bis zu 8 Meter hoch werden und sind von der ganzen Architektur innen drin dann so ausgeklügelt gebaut, dass die halt ein komplettes Belüftungssystem haben. Ja. Mhm. Termiten haben so einen ganz weichen Körper, das heißt, sie sind sehr sensibel gegenüber Austrocknung. Und wenn eben nicht eine gewisse Luftfeuchtigkeit in dem Bau herrscht, dann sterben die, weil die halt einfach sehr anfällig gegenüber Hitze sind. Und bisher dachte man, dass die Termiten irgendwie diese Krümmungen wahrnehmen können. Also es ist halt so, wenn die bauen, dann haben die halt irgendwie so ein bisschen Sand oder ich weiß nicht, Brösel im Mund und mischen die dann halt mit Speichel oder was auch immer, mit Sekret und bauen dann halt irgendwo was hin. Und dann musste man nicht so, wie können die denn checken, wo die das hinbauen? Ja, dann ist man davon aus, die nehmen halt so Krümmungen wahr, ne? So wie die Ameise dann auch einen Schrittzähler hat, hatten wir auch vorgestellt in dem Beispiel, dass die dann halt so, okay, so eine mathematische. Aber jetzt haben die festgestellt, dass nämlich an den Krümmungen, an den Stellen, wo es am meisten gekrümmt wird, dass da die Verdunstungsrate am höchsten ist. Ja, dass da eben sich diese ganzen Salzkristalle dann abbilden, weil dann eben die Verdunstung so stark ist. Und das, was die halt am besten wahrnehmen können, ist die Verdunstung. Und das heißt, das Einzige, was die machen, die sehen halt irgendwie, sie nehmen dann halt diese Verdunstung und sehen halt, oh, hier ist ganz schnell irgendwie alles weg an Luftfeuchtigkeit. Hier baue ich mal was dran, damit das gehalten wird. Und deswegen ist es halt wieder so ein ganz primitiver Mechanismus, so ein Ameisenalgorithmus, der im Prinzip einfach nur so, okay, hier Verdunstung, ich baue was dran und schmeiße. Und dann, wenn das halt so ein bisschen weniger verdunstet als die Nachbarstelle, dann ist das halt schon besser. Und dann kommen halt diese Bauten raus. Und das finde ich halt so wieder so phänomenal. Und ich glaube, das ist so ein bisschen stellvertretend für das Bild der Evolution. Ne? So als Busch. Auf einmal ist was da, ja. Und du fragst dich, wie ist das entstanden? Da kann doch nur jemand, ein Erschaffer dahinter sein, der das gesteuert hat. Aber es ist, glaube ich, ganz viel Bottom-up. Ne? Ganz viel ist irgendwie so, wir gucken, dass es halt funktioniert und treten so lange drauf, wie wir es können, dass es funktioniert. Also so, ne? Ganz, ganz übertrieben gesprochen. So, das ist also ein bisschen so meine Einleitung zu dem Mindset. Und wir waren ja da stehen geblieben bei der Frage, nee, wir waren nicht stehen geblieben, aber wir hatten uns gefragt, so was genau Symbiose ist. Ne? Und da wollte also mein Thema ist, dass ich dir 3 Beispiele für symbiotische Gemeinschaften in der Tiefsee nochmal gebe, ja, wofür wir auch mindestens eins angesprochen haben, ja, aber die ich nochmal so ein bisschen ausgeweizt habe, weil das ist natürlich auch alles anekdotisch. Das heißt, ich bin kein Biologe, ich bin nur faszinierter Wissenschaftsbegeisterter und kann dann halt so bestimmte Sachen zusammentragen, die mich halt irgendwie total interessieren und spannend finden. Aber das wollte ich gerne nochmal mit dir teilen. Als Ansatz eben die Form von Symbiosen, weil Symbiosen sind natürlich in der Biologie omnipräsent. Ohne Symbiosen würden, ja, es gibt, glaube ich, kaum ein Lebewesen, was keine Symbiose in irgendeiner Form eingeht. Ja, also bis auf Bakterien am Ende.
Und beim Menschen ist es ja auch ganz wichtig in der Psychologie, die Mutter, also oft Mutter-Kind-Symbiose. Oder es gibt oft eine Bezugsperson, die für einen frisch geborenen Säugling verantwortlich ist, bis der oder die dann sich besser auch für sich selbst sorgen kann. Da spricht man ja auch von einer symbiotischen Beziehung oder einem Symbiosekomplex, in dem da Störungen entstehen können.
Ist aber ein anderer Begriff von Symbiose als in der Biologie, oder?
Ist ich das denke so? Schon, also, aber wir können ja mal abklopfen.
Ja, ich kann dir mal die Begriffsdefinition, also man kann Symbiose in verschiedene Metriken einteilen, um dann so ein bisschen so eine Vorstellung zu bekommen. Ich habe jetzt, das ist auch mehr oder weniger jetzt Wikipedia, was ich vortrage, aber ich finde das ganz interessant, die Herangehensweise. Das ist erstmal, die erste Frage ist, wie locker eine Symbiose sein kann. Ne? Die lockerste Form oder so, was man da unterscheidet, ist zwischen Mutualismus, also bei dem beide Partner profitieren. Mhm. Ja? Dann haben wir Kommensalismus, bei dem ein Partner profitiert, aber der andere nicht davon beeinflusst wird. Und die dritte Form ist dann Parasitismus. Also hatten wir ja auch schon erwähnt, dass der eine profitiert zu Lasten des anderen. Ja? Das ist erstmal eine Metrik. Ja? Und dann kann man aber auch unterscheiden zwischen den Grad der Abhängigkeiten der einzelnen Lebewesen voneinander. Und das ist wieder
also
so.
Grad der Abhängigkeit bedeutet, wie sehr braucht das eine Lebewesen den anderen.
Genau, ich gebe gleich nochmal ein Beispiel. Also die lockerste Form der Symbiose ist die Protokooperation, die Allianz. Das heißt, die beiden Arten profitieren voneinander, wenn sie zusammenleben, aber sind auch eben ohne eine Gemeinschaft lebensfähig. Also als Beispiel, es gibt Spinnen, eine Vogelspinnenart. In Peru wurde die entdeckt, die mit Fröschen zusammenleben. Mhm. Ja? Und die Frösche, die produzieren ein Sekret. Und man geht davon aus, dass eben der Frosch davon profitiert, dass eben die Vogelspinne so kleinere Fressfeinde des Frosches fernhält. Also Schlangen und Echsen und so weiter. Die Vogelspinne profitiert eben von dem Sekret, was giftig ist, von dem Frosch, dass eben der das absondert. Und die Eier, die Brut der Spinne wird dadurch geschützt, weil dann keine Ameisen kommen, die das wegfressen.
Ah, okay.
Obwohl man ja davon ausgehen könnte, okay, die Vogelspinne isst auch gerne Frösche. Ne? Also, aber irgendwie scheint sich das zu dem Vorteil.
Ich dachte auch wieder an die Ameisenfolge mit Ameisen und Läusen. Das ist ja auch sowas, das muss nicht, aber beide wollen das eigentlich. Die Läuse kriegen Schutz, die Ameisen kriegen Rausch.
Genau, das ist auch eine Form. Genau, das ist auch ein Beispiel, was genau da reinragt. Also, das heißt, kommen auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Es gibt immer Symbiosen, um Fressfeinde quasi abzuschrecken, um Ernährung dann auch zu gewährleisten. Das sind solche Sachen von symbiotischen Beziehungen. Also pro Kooperation, dann haben wir noch den Mutualismus, den haben wir auch schon vorher, wo es ein bisschen stärkeren diesen Zusammenhalt gibt. Und das, was am stärksten quasi eine symbiotische Beziehung beschreibt, ist die Eusymbiose. Also Eusymbiose bedeutet, dass das eine nicht mehr lebensfähig ist ohne das andere. Und das Beispiel hatten wir dann auch schon mal in der Ameisenfolge. Das ist zum Beispiel bei den Blattschneiderameisen der Pilz. Hm. Ja, die Blattschneiderameisen sind so stark auf diesen Pilz evolutioniert, dass sie sich von nichts mehr anders ernähren können. Und der Pilz würde ohne diese Kultivierung der Blattschneiderameisen gar nicht existieren können. Also das ist so die stärkste Form der Zusammenarbeit. Und eine andere, also jetzt nur so um verschiedene Metriken, dann eine andere Form wäre auch die Unterscheidung der räumlichen oder körperlichen Beziehungen. Ne? Das heißt, es gibt die Endosymbiose. Das bedeutet, dass eben die symbiotische Beziehung, das eine schluckt das andere. Also ganz klassisch beim Mensch sind das die ganzen Bakterien im Darm, ja, die dann natürlich da die Verdauung und so weiter im Darm dann steuern.
Sehr interessanterweise sogar auf Zelllevel immer noch die Diskussion, inwieweit die Mitochondrien, der Zellkern, inwieweit das Teil da sind, weil Mitochondrien eine eigene simple DNA auch haben, dass eine Zelle andere Zellen mal geschluckt hat, ohne sie zu verdauen. Und die insofern könnte man fast argumentieren, dass in einer gewissen Form sollte diese Theorie stimmen, jede Zelle in sich auch schon eine solche Symbiose ist.
Okay, gut, das weiß ich nicht, ob das wissenschaftlich haltbar ist, aber könnte man mal so sagen, wenn das dann eben jetzt keine Funktionseinheit der Zelle ist. Ne? Es geht ja darum, dass es ja so Lebensbausteine sind, die zusammen sich organisieren.
Ja, das ist halt die Frage. Ne? Also jetzt ist es natürlich so, jede Zelle hat das. Und es ist aber natürlich so, wenn du Das geht jetzt vielleicht woanders hin, aber zum Beispiel ist halt über die Mitochondrien ist halt immer die DNA der Mutter, ja, bei Menschen zum Beispiel, weil immer das Ei mit Mitochondrien kommt und das Sperma einfach nur mit DNA kommt.
Ja, die Stammzellen quasi, ne?
Und insofern ist halt diese Abfolge, wenn man über die Mitochondrien-DNA geht, das hat keine Ahnung, was.
Also ich glaube, diese Einverleibung, also diese Funktionsgrundbausteine in der Biologie, das ist auch so, das ist dann auch Evolution. Ne? Hm. Die Frage ist nur, ob du das dann als symbiotisches System beschreibst. Ja. Oder ist es nicht dann so, dass es dann halt so weit dann wieder eine eigene Funktionseinheit dann rausfällt, die dann als nicht mehr unterscheidet zwischen den übernommenen Funktionen?
Nee, also genau. Es ist ja nichts, was sich sozusagen im Verlauf bildet, sondern was immer schon gegeben ist. Sobald sich die Zelle teilt, ist es schon wieder gegeben. Also ist ja immer dann da.
Also ja, also die Notwendigkeit von dem Bakterienstamm zur Verdauung, ich meine, das wird ja auch so weit, dass eben bei der Geburt, dadurch, dass dann das Kind quasi in den Kontakt des Bakterienstamms der Mutter, dadurch, dass der Kontakt mit dem After bei der Geburt entsteht, wird da so ein Fingerprint schon mitgegeben. Ne? Deswegen gibt es auch Untersuchungen, dass halt Kinder, die dann geboren werden durch Kaiserschnitt, dass denen dann halt auch sowas künstlich dann mitgegeben wird. Also, anderes Thema.
Ja.
Andere Form der räumlichen symbiotischen Beziehung sind die Exosymbiosen. Exosymbiose bedeutet, dass halt irgendwie was auf was anderes wächst. Ne? Also da werden halt so Flechten als Beispiel genannt. Okay, und die dritte Form ist dann die Ektosymbiose. Das heißt, die Partner der Symbiose sind räumlich voneinander getrennt. Und da wird auch mal als Beispiel angeführt, ist eben diese Bestäubung der Bäume. Ne? Also das heißt, die Blüten und Blätter von den Bäumen werden durch Insekten bestäubt. Insekten fliegen weiter und tragen somit auch den Pflanzensamen weiter. Das ist so. Oder man hat dieses Findet Nemo-Bild, der Clownfisch und die Seeanemone, wo dann auch die miteinander eben sich einen Lebensraum teilen, aber nicht in direktem Kontakt stehen. So, wir sind jetzt hier.
Genau, kurz zur Tour. Total schön, eine schöne Idee von dir.
Beim Anton Sefko-Park. Der wurde erst vor kurzem, wurde der renoviert. Der war wohl in den 90ern, der wurde irgendwie so von 70er bis 90er Jahre, wurde der halt so komplett allein gelassen. Keiner hat sich darum gekümmert. Und hier hat sich wohl so wirklich so ein Biotop entwickelt, was dann halt so völlig verwildert war. Ja, eigentlich. Und dann war man bei der Renovierung des Parks, war man so ein bisschen unentschieden, weil man so eine verwilderte Stadtlandschaft, also hat man normalerweise nicht. Aber jetzt haben die halt so nach und nach hier den Park ausgebaut und ist ganz schön. Ist wirklich so ein kleiner Streifen mit Spielplatz und ein bisschen so zum Trainieren kann man hier hin und her.
Wollen wir noch einen weiter nördlich gehen? Also da, wo wir jetzt gerade sind, gibt es drei Eingänge und einer ist dann eher an der S-Bahn lang. Da hat man vielleicht ein bisschen Ausblick nochmal nach Norden raus.
Ja, das ist, kann man machen, aber das müsste gleich hier vorne sein.
Ist schon direkt hier, ja.
Sonst könnten wir auch in den Park da reingehen. Nochmal zuletzt die Unterscheidung nach Symbioseformen, also welche Arten von Nutzen entstehen aus einer Symbiose. Hat man auch kurz erwähnt, das ist jetzt nur der Vollständigkeit halber. Also Fortpflanzungssymbiose zum Beispiel, ne, ist dann halt mit Bienen und Blüten. Dann Symbiose zum Schutz vor Fressfeinden.
Aber das Interessante finde ich da hatte ich vorhin schon drüber nachgedacht, es gibt ja immer zwei Gründe. Bei Bienen und Blüten, dann ist es so, dass die Blüten sind in manchen Fällen 100% darauf angewiesen, dass sie bestäubt werden, sonst können die sich nicht fortpflanzen. Das heißt, da ist es wirklich lebensnotwendig. Für die Bienen ist es natürlich der Honig. Also die kriegen ja dann eher was zu essen, was sie auch brauchen. Ich weiß nicht, ob die ohne Bestäubung auch überleben könnten. Aber dann ist es für die, also die Fortpflanzung ist ja bei den Bienen nicht direkt gekoppelt an den Honig. Indirekt vielleicht schon,
genau.
Ich weiß es nicht.
Es ist nicht so stark an die Art gebunden. Natürlich brauchen die Bienen irgendwie Blütenstaub, aber ob die das jetzt aus dem Klee holen oder von der Linde, ist denen egal. Ne? Also deswegen ist es so eine lose Verbindung.
Ja, und ich kam nämlich vorhin drauf, wo ich auch überlegt habe, bei sollte man das Symbiose nennen zwischen den Läusen und den Ameisen, dann ist es so, für die Läuse ist es ein Vorteil, weil sie beschützt werden, also wirklich ein Vorteil der Erhaltung der Art. Aber für die Ameisen ist es ein Rausch, wenn ich dich recht, also ich mich richtig erinnere. Für die ist es jetzt nicht so, dass die dadurch...
Nee, für die Läuse ist es ein Rausch. Die picken sich dann einfach in die Kapillaren von einem Pflanzenstiel ein und saugen sich einfach so fett.
Die Läuse?
Die platzen einfach.
Und was kriegen die Ameisen?
Die Ameisen kriegen die Milch, weil die halt so festgesaugt sind. Also die kriegen halt wirklich so das reingepumpt, diesen süßen Saft von der Pflanze. Und deswegen sind die so dick. Und die Ameisen melken diese Blattläuse und die kriegen halt dieses klebrige Zeug von, also dieses Zuckersaft, von dem die sich dann halt ernähren. Und die Läuse sind quasi nur so dicke Früchte, die hängen da. Und die sind voll im Rausch. Also ich glaube, die gehen das halt.
Ich jetzt andersrum in Erinnerung.
Genau, und also wir hatten jetzt eben die Schutz vor Fressfeinden. Und die letzte Form ist eben die Ernährung. Ne?
Ja.
Also, also Fortpflanzung, Fressfeinde, Schutz und Ernährung. Das sind so die drei Arten. Genau, das war ja nochmal so der Überbau. Bevor wir jetzt in die einzelnen Beispiele eingehen und einsteigen. Und ich will auch immer so einen kleinen Exkurs bei den Beispielen machen. Also wo wir dann auch nochmal so auf andere. Und ich fange auch gleich mit einem Exkurs an. Nämlich das erste Beispiel, was ich hier nennen will, ist der Anglerfisch. Mhm. Das haben wir letzte Folge auch angesprochen. Der Anglerfisch, der eine Symbiose mit
diesen kleinen fluoreszierenden, heißt es dann, Einzellern, Mehrzellern, weiß nicht mehr was. Aber der hat die Möglichkeit, kleinere Lebewesen dazu zu bringen, zu leuchten oder nicht zu leuchten.
Genau, das ist diese sogenannte Biolumineszenz. Also die Biolumineszenz ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, wo auch ganz viele Arten der Tiefsee eine symbiotische Beziehung mit eingehen. Und die werden dann in sogenannten Leuchtorganen kultiviert. Also das heißt, es gibt auch hier so zwei verschiedene Unterschiede zwischen Biolumineszenz. Das eine ist eben, dass die intrinsische, ne, dass dann halt das Tierchen selber die Dinger dann lumisieren lässt. Und das andere ist, also das sind dann halt die Bakterien, die die Fähigkeit haben. Und das andere ist eben die symbiotische Beziehung. Und der Anglerfisch hat eben so eine symbiotische Beziehung. Der hat dann die sogenannte Esca. Esca ist dieses Organ, Leuchtorgan, was diese Angel beschreibt. Ja, der Anglerfisch, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich jeder ein Bild im Kopf. Also er hat dann so diese eine Rute, wo am Ende der Rute dann dieses Organ hängt, was aber auch wohl ein sehr komplexes Organ ist, was neben den ganzen Leuchtbakterien dann aber auch noch Drüsen und so weiter enthält, wo dann Pheromone und so produziert werden können. Und das dient nicht nur eben des Räuberns, also der Nahrungsaufnahme, sondern auch um den Partner, den Sexualpartner zu finden. Dafür ist auch, also aber da werden eben nicht Lichtsignale ausgeschickt, sondern es werden dann halt darüber Pheromone gebildet. Also man dachte auch, hat mal angenommen, dass eben auch das Männchen des Anglerfisches angezogen wird von eben dieser Esca durch Leuchtsymbole, Leuchtsignale, aber dem ist nicht so, sondern die werden klassisch mit Pheromonen gezogen.
Okay. Nicht, dass da die rote Laterne im Fenster steht.
Genau. Biolumineszenz ist ja schon so ein unglaubliches, also das ist schon so ein Phänomen, was faszinierend ist. Man fragt sich, wie können so Tiere leuchten? Und jetzt nochmal so ganz kurz ein chemischer Exkurs, wie das passiert. Es gibt in der Biolumineszenz ist es im Prinzip eine exogene chemische Reaktion. Also man hat in den meisten Fällen ein organisches Substrat, das Luciferin heißt es. Also nicht Lucifer, sondern Luciferin. Ja. Und das wird durch ein Enzym der Luciferase wird das angeregt, mit Sauerstoff zu oxidieren. Ja. Und in diesem angeregten Zustand kann es eben ein Photon imitieren, ja, indem es wieder zurückfällt. So funktioniert das. Ja. Und das ist halt durch organisches Material ist das gesteuert. Und in diesen Leuchtorganen ist eben diese, das hatten wir auch das letzte Mal, wo wir uns gefragt haben, wie passiert das eigentlich, dass dann eben so Lichtsignale bewusst ausgeschüttet werden. Also das kontrolliert der Wirt über Sauerstoffzufuhr oder eben Unterbindung. Ne? Darüber kann das Leuchten oder die Leuchtsequenz steuern.
Mhm.
Und was auch interessant ist, und das ist so, wovon man ausgegangen ist in der Evolution, dass die Lumineszenz mehr oder weniger ein Abfallprodukt ist. Nämlich, dass diese Methode, diese Oxidationsmethode, haben die Zellen entwickelt, um eben freie Radikale zu binden. Also um die einzufangen, um die dann eben, weil freie Radikale haben eben eine zerstörerische Kraft im Zellkern. Ja, und dann haben die Zellen eben Mechanismen entwickelt, um diese Energie dann irgendwie zu neutralisieren. Und das ist die Theorie. Und dass dann erst später in der Evolution sich das als ein gewisser Vorteil, dieses Leuchten erwiesen hat, ist es halt in anderen Kombinationen aufgetreten. Ne? Dann war es nicht mehr der Primärzweck, eben freie Radikale zu neutralisieren, sondern eben das Leuchten. Mhm. Ja, das ist auch wieder so Evolution, was da passiert.
Mhm. Ja, man würde ja auch eher annehmen, dass es nachteilig ist, wenn man leuchtet. Also, dass irgendwelche Fressfeinde dich so gar nicht sehen, so im Sinne von hier Three-Body-Problem, der dunkle Wald. Ne? Also in dem Moment, wenn du jetzt hier in so einen Baum guckst oder so als Vogel so in die Bäume reinschaust und du siehst dann das Leuchtwürmchen und die anderen Würmchen nicht, dann ist es ja nicht unbedingt von Vorteil zu leuchten.
Genau.
Also ich hatte jetzt auch mich gewundert, dass es evolutionär irgendwie ein Nebenprodukt wäre, wenn es doch dann eher dafür sorgen würde, dass die Art nicht weiterkommt.
Also ja, da sprichst du nämlich auch nochmal ein Teil an von dem Thema, nämlich warum, was hat das in der Tiefsee für Vorteile eben so leuchten oder wofür wird das eingesetzt? Es hat nicht immer Vorteile, weil zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, es gibt eben ganz viele Lebensformen der Tiefsee, die eben transparent, also keine Pigmentierung der Haut mehr haben. Ne? Also weiß ich, dass in der Tiefsee eben auch, wenn du leuchtest oder Leuchtorgane hast, dann so eine Pigmentierung natürlich dazu führen kann, dass das Licht irgendwo gefiltert oder geblockt wird. Ne? Deswegen geht man davon aus, dass eben diese transparenten Lebewesen sich eben dadurch entwickelt haben, dass die halt Licht besser ausstrahlen können. Aber es gibt zum Beispiel Räuber, die dann bioluminescente, also Lebewesen fressen, dass bei denen eine erhöhte Pigmentierung in den Verdauungsorganen festgestellt wurde. Also das heißt, der Magen und der Darm hat wieder Pigmente entwickelt. Und genau, das ist genau dieses dunkle Wandding, ne, was wir bei den drei Sonnen haben, nämlich eben nicht von außen irgendwie zu erkennen geben, was die Strategie von innen ist. Mhm. Dass nämlich da die Tiere gefressen werden und dass sie nicht abgeschreckt werden. Also das ist wirklich so auch so phänomenal. Ne? Ja. Also es ist, zum einen ist es halt eben die...
Aber es ist ja auch interessant evolutionär, dann, wenn man jetzt mal wieder simplifiziert eine Ursache annimmt, dann gibt es einerseits, nicht leuchten könnte vom Vorteil sein, weil man dann nicht gefressen wird, wenn man nicht gesehen wird. Aber andererseits ist es dann so, nicht leuchten kann vom Vorteil sein, weil einen dann auch das eigene Essen nicht sieht.
Also ja, genau.
Fall ist es ja genau andersrum.
Ja, also es wird invertiert, ja. Richtig. Also das Licht ist eben zur Tarnung und Täuschung, kann dann eingesetzt werden. Also es ist halt auch so, dass du häufig dann so Gegenblitze hast, ja. Also das heißt, wenn du dir den Tiefsee vorstellst, oder nee, wenn du dir das flacher See, wird das beobachtet, dass nämlich die Pigmentierung von Fischen von oben eher dunkel ist, von unten hell. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du als potenzielles Opfer dann irgendwo schwimmst gegen die helle Oberfläche, ist natürlich vom Vorteil, wenn du nicht dunkel bist, also keinen Kontrast erzeugst, zur Oberfläche, wenn eben der Fressfeind von unten kommt. Mhm. Gleiche ist von oben, dass du eher so dann dunkel wirkst. Ja? Mhm. Aber es gibt auch andere Strategien, dass du sogenannte Gegenblitze quasi abfeuerst. Ich hab eine Dissertation gefunden, die ging halt auch um die Untersuchung der Leuchtergarne von Krill. Und die war irgendwie so ganz, hat eine ganz gute Einleitung über dieses maritime Lumineszenz dann gegeben. Deswegen habe ich da ein paar Beispiele jetzt auch, will ich jetzt auch nicht alle vortragen, aber das ist immer so zusammengefasst. Aber das ist halt dieses Gegenlicht, diese Gegenblitze, die werden auch bei einem Krill halt beobachtet, dass die halt so zur Verwirrung, wenn dann der Feind angreift, dann kommen halt so Blitze und damit tarnen die sich, also quasi so Mimese-Effekt.
Und weil wir ja ein Filmpodcast sind, bei welchem Alfred Hitchcock-Film wird das denn auch eingesetzt?
Ja. Aber dann wird es eher zur Blendung, ne? Also ja, aber vielleicht ist der Blitz auch eher eine Blendung und wir reden natürlich von das Fenster zum Hof. Ja. Wo dann die Waffe quasi die Kamera wird, ne? Was dann auch wieder so eine medientheoretische Ausprägung hat.
Genau, der Hauptdarsteller mit seinem behindert erigierten Bein, der immer voyeuristisch in die anderen Fenster reinguckt, wo dann ein wirklich wahrer Mann auf ihn zutritt, den umbringen will, und der dann mit dem voyeuristischen Gerät, also der Kamera, dann eben die Blitze immer austauscht. Ja,
genau. Also das ist wirklich dann Erzeugung von Gegenlicht, das ist die Vertreibung und Abschreckung. Wir haben Licht eben zur Tarnung, Täuschung. Wir haben Licht, das Leuchten für die Kommunikation. Also da wird auch untereinander kommuniziert zwischen den einzelnen
Individuen. Das ist ein Sprung eben zu The Expanse auch, ne, wenn die herausfinden, wer es noch nicht gehört hat, war, glaube ich, Folge 48, die das Spezies, die diese ganzen Portale gebaut hat, stellte sich dann eben heraus in diesem planetengroßen Diamanten, in dem alles gespeichert ist von dieser Spezies, dass die ursprünglich auch von einem Unterwasser-Lebewesen kommen, was sich über Licht miteinander verständigt. Ja, und die deshalb relativ schnell, wohl Kommunikation war essentiell, und es sind relativ simple, eher so eine Schwarmintelligenz, wie die sich dann miteinander verkoppeln.
Ja, okay, nee, habe ich gar nicht mehr.
Und die sind dann eben, ja, egal, musste ich gerade dann
nehmen. Ja, ja, gut, aber du hast natürlich dann zur Kommunikation, aber auch eben zu Revieransprüchen und so weiter, dass dann halt Reviere darüber markiert werden. Und zur Orientierung, ne? Also gerade in der Tiefsee ist so, dass du, wenn du da irgendwo was glimmern siehst, dann denkst du, okay, hier kann es lang gehen, ne? Um irgendwas zu finden oder sowas. Und es gibt noch eine andere Form, die fand ich so ganz interessant. Nämlich, es gibt eine, ich glaube, das ist der Drachenfisch, der dann unter dem Auge hat der ein Leuchtorgan, was dann in einer gewissen Frequenz von Licht imitiert, womit er sich dann eichen kann. Also, damit kann er dann quasi das Umgebungslicht anpassen. Also wie bei einer Kamera kann er dann halt so sehen, okay, jetzt ist das dieser Lichtraum. Also ich meine, Biolumineszenz, das ist ja auch immer nur so in bestimmten Frequenzen wird dann auch Licht gesendet. Mhm. Das unterscheidet sich natürlich auch, die Nanometer von Frequenz, die dann die einzelnen Bakterien ausstoßen können.
Ne? Ja, interessant. Da kommt jetzt eine Fußnote für einen anderen Podcast. Checkpot, kennst du den? Ein Kinderpodcast und mit Checker Tobi, Checker Chan und Checker, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Und da war eine über Piraten, und da gibt es wohl eine Theorie, die sagt, warum werden Piraten immer mit Augenklappe dargestellt? Weil die eine Augenklappe getragen haben, damit die schnell zwischen Überdeck und Unterdeck wechseln konnten. Die haben dann die Klappe umgedreht. So. Das eine Auge war eben immer ans Dunkel gewöhnt.
Ja.
Und dann konnten die schneller reagieren, wenn die halt hoch und runter mussten. Wenn du überfällst und dann irgendwie runtergehst und du kommst unten und es ist dunkel. Ja. Und das finde ich eine plausible Hypothese. Ja, das musste ich gerade denken, weil das ist ja auch so eine Regulierung.
Genau. Der abgefahren. Genau, das wäre jetzt mal so kurz eben der Exkurs in Richtung Biolumineszenz. Und jetzt kommen wir zu den Anglerfischen. Also die Anglerfische kannst du eigentlich in allen Weltmeeren unter 300 Meter antreffen. Also die sind sehr verbreitet, Anglerfische, als Prinzip, ja. Ich möchte jetzt nochmal, also die Art und Weise, also vielleicht hier diese Symbiose zwischen den Bakterien, zwischen den Leuchtorganen und dem Anglerfisch ist eben, dass der Anglerfisch dadurch den Kot simuliert von einem anderen Tier, und davon fühlen sich dann halt so kleine Krebse und so weiter, fühlen sich dadurch angezogen. Ne? Das ist so quasi das, wo er die Fressfeinde und so weiter bekommt. Also die denken, das ist halt jetzt irgendwie so, da ist jetzt so was Leckeres im Wasser. Ja?
Und was anderes, zumindest wahrscheinlich überhaupt vor dem Hintergrund, es ist was anderes da. Es ist ja nicht wie die Motten das Licht, weil die Motten ja versuchen eben, die fliegen ja auf die Lampen zu, weil sie sich eigentlich am Mond orientieren wollen nachts und gerade fliegen, aber weil das Licht eben nicht unendlich entfernt ist, sondern relativ nah, entstehen diese konzentrischen Kreise. Und das kann jetzt ja in der Tiefsee nicht das Thema sein. Das heißt, die steuern dann wirklich wahrscheinlich drauf zu, weil sie denken, da ist was.
Genau. Und wovon die sich ernähren, ist eben also das, was sie erkennen, ist quasi der Kot von anderen Fischen, die aber auch so Bakterien, die leuchten, enthalten. Deswegen leuchtet der Kot.
Ah,
das wird imitiert und das wird quasi simuliert von dem Anglerfisch. Also dachte ich auch, hey, so ein schönes Organ.
Geld stinkt nicht.
Aber es ist nichts anderes als Scheiße. So, genau, das ist so diese symbiotische Lebensform. Aber ich will jetzt hier auch nochmal einen anderen Exkurs aufhalten, der mich total fasziniert. Und den habe ich auch bei Stephen Gould das erste Mal so gelesen habe. Mhm. Nämlich, es geht um Sexualdimorphismus. Kennst du wahrscheinlich auch den Begriff, oder? Wahrscheinlich nicht als Begriff, aber das bedeutet einfach, dass die unterschiedliche Ausprägung von Männchen und Weibchen innerhalb einer Art.
Okay.
Oder Frauen, Mann, ne? Also allein beim Mann eben oder beim Menschen. Die Sexualdimorphismus schlägt sich dann in den Geschlechtsorganen, in der Statur und der Behaarung zum Beispiel nieder.
Muss man jetzt natürlich sagen, wir sprechen jetzt über Biologie. Nicht über Gender und nicht über Geschlechtsdysphorie und sowas, sondern wir sprechen über die Biologie.
Genau, Biologie, ja. Was auch interessant ist, ist, dass je größer die Art werden kann in der Biologie, ja, das fängt dann, glaube ich, so bei, ich weiß nicht, bei einem Meter an oder so, desto mehr ist es verbreitet, dass das Männchen quasi größer ist als das Weibchen und je kleiner kehrt sich das genau um. Also das heißt, so Echsen und so weiter, da sind meistens Weibchen oder Schildkröten, da sind meistens Weibchen oder Fische sind meistens Weibchen, die größeren Tiere, Individualtiere. Ja, und es gibt dann halt so diese extremen Formen von Sexualdimorphismus, die absolut der Hammer sind. Nämlich eine Form ist, also ich fange mit den extremsten an, was es gibt. Ich glaube, das ist so auch ein Wurm in der Tiefsee. Ja, der hat ein Weibchen. Und dann ist es so, dass die Männchen in dem Gebärmutter, also in dem Geschlechtsorgan des Weibchen leben. Mhm. Also sie sind quasi so klein, dass sie fast so wie so einzeln da drin leben und dann halt auch reguliert werden von dem ganzen chemischen Haushalt des Wurmes. Ja, das ist die extremste Form. Das musst du dir mal vorstellen.
Ja, die Männchen haben oft große Angst, verlassen zu werden. Und dann ziehen die gleich ein.
Ja, und jetzt kommen wir zum Sexualdimorphismus. Nee, das ist aber auch noch gut bei dem. Beim Anglerfisch ist es so, dass die Weibchen, also die können dann halt irgendwie so zwischen 6 cm und 1,2 Meter werden, ja. Das ist so die Größe von Anglerfischen von den verschiedenen Arten beim Weibchen. Und die Männchen betragen nur 5 bis 10% von der Körpergröße des Weibchen. Mhm. Also das heißt, es gibt wirklich das kleinste lebende Wirbeltier ist das Männchen von einer Anglerfischart, die nur so 6 mm groß ist. Ja, und dann, was passiert, wenn das Männchen auf den Weibchen trifft, dass die miteinander verwachsen. Also die haben einen gemeinsamen Blutkreislauf. Ja. Das Männchen wird komplett ernährt durch das Weibchen. Und wenn das Weibchen stirbt, dann ist das Männchen auch hin. Also das heißt, die verschmelzen miteinander. Ja. Und fand ich absolut krass. Und das heißt, das Weibchen kann auch eben den Samen aus Männchen über die Pheromone und über den eigenen Hormonausstoß regulieren. Ja. Das heißt, wenn dann das Weibchen Lust auf Sex hat, dann zack, wird ein bisschen was eingeschossen in den Blutkreislauf vom Männchen und dann ejakuliert das Männchen und dann gibt es halt Fortfahren. Ist praktisch, ja.
Ja, aber auch ein bisschen einsam.
Ja, nee, aber ich meine, die sind dann halt für immer zu sein. Und man hat wirklich bei den Fischen hat man eigentlich ganz oft über 80% oder 90% der Fälle ist dann ein Männchen wirklich angewachsen beim Anglerfisch. Und es gibt dann aber auch Formen, wo dann halt mehrere Männchen sind. Das Höchste, was beobachtet wurde, waren 8 angewachsene Männchen. Also das heißt, hier kann auch wieder eine gewisse Variation dann nochmal, ne, von Spermien dann gesteuert werden. Das ist total spannend. Also das wollte ich jetzt auch nochmal an der Stelle dann teilen.
Und wir haben jetzt wir sind nicht in der Tiefsee, aber wenn wir jetzt auch hier in Schichten denken, sind wir jetzt an der dritten großen Straße, los ging Landsberger Allee. Dann war Greifswalder, oder? Nee, das hier ist Greifswalder. Nee,
das ist jetzt Greifswalder. Also,
wie war die dazwischen mal? Wie hieß die nochmal?
Nee, wir sind dann von der Landsberger zu Greifswalder. Also dazwischen gab es keine.
Wir sind doch über die eine große drüber gelaufen. Ich habe bei Podcasts immer das Problem, wenn wir aufnehmen, dass ich gar nicht so richtig mitkriege, wo wir sind.
Du kannst ja nochmal die Strecken auf unserer Netzseite angucken. Und wir gehen jetzt rüber von dem Anton-Sefko-Park zum Ernst-Thielmann-Park.
Ja. Der wurde ja heiß diskutiert vor ein paar Monaten, glaube ich, ob Ernst Thälmann wirklich es wert sei. Nee, aber wir müssen da unten, ist die Thälmann-Büste.
Aber wolltest du zur Büste gehen? Ja, können wir machen.
Willst du hier oben durchgehen, da weiter?
Ist egal. Wir können einfach hier durch den Komplex. Also hier besteht ja auch die Erzählung, dass ganz viele, hier haben wir diese Plattenbauten, das ist auch eine kleine Siedlung für sich, dass ganz viele DDR-Kader dann hier gewohnt haben.
Okay.
Also SED-Funktionäre. Und dass hier auch irgendwie, habe ich neulich gehört, dass sich keiner getraut hat, hier dieses Gebiet zu renovieren, weil dann auch die alten Seilschaften quasi gewirkt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Verschwörung ist, aber wurde erzählt.
Weiß ich auch nicht, aber ich fand den Ernst-Thälmann-Park jetzt nicht politisch, aber so landschaftsarchitektonisch ganz spannend, weil das ist ja wirklich so ein ganz schmaler Grünstreifen. Aber manchmal haben die das irgendwie geschafft, glaube ich, noch zu DDR-Zeiten Wege so anzulegen, dass mit so leichten Biegungen, dass du immer nicht den Horizont siehst. Du hast manchmal bei diesen kleinen Parks keine große Sichtlinie, sondern verfädelst dich da so rein. Und dann hat man manchmal das Gefühl, dass man wirklich mitten im Park ist. Einfach auch, weil man das Ende nicht sehen kann. Du kannst ja immer nur bis zum nächsten Biegel sehen.
Also ich weiß nicht, du warst ja auch sicher schon mal in so einem Plattenbauten drin. Und was interessant ist, von außen sehen die ja ziemlich gleichförmig aus. Aber innen drin sind die so verschachtelt, die Treppenhäuser und so weiter, haben so viele kleine Nischen, dass dieses Wuchtige von außen, aus der Fassade, überhaupt nicht im Innenraum so erlebt wird. Ne? Okay, kommen wir zur nächsten symbiotischen Beziehung, die ich auch gleich wieder mit einem Exkurs starten möchte. Nämlich, ich will mit dir über, also mein zweites Beispiel, sind die Bartwürmer und die chemoautrophe Bakterien.
Bartwürmer und was war das?
Und chemoautrophe Ernährung, Bakterien. Bartwürmer sind diejenigen, Würmer, das hatten wir das letzte Mal auch schon berichtet, das sind diejenigen, die sich an diesen schwarzen Rauchern festsetzen. Ja. Und bevor ich dann was über die Bartwürmer erzähle, möchte ich noch mal kurz über diese hydrothermalen Quellen, also hydrothermal, das heißt unter Wasser thermale Quellen. Ja. Ich hatte das fälschlicherweise im Zusammenhang mit Vulkanismus erwähnt, letzte Folge.
Mhm.
Aber es ist nicht unbedingt im Vulkanismus so, sondern es bedeutet, wie auch Therm quasi oberirdisch, also Oberwasser, die durch heiße Gesteinsschichten sich aufwärmen. Also was du auch viel in Island hast oder in Brandenburg, die ganzen Thermen, ja, also wo dann halt einfach heißes Wasser rauskommt. Ja. Und diese schwarzen Raucher entstehen dann auch eben in so Feldern, wo dann diese Gesteinsschichten ganz heißes Wasser ausstoßen. Und das wird dann eruptiv, weil das natürlich durch diesen extremen Druck unter Wasser, ja, und diese Kontraste zwischen heiß und kalt, also 2 Grad kaltes Wasser trifft auf über, also es gibt auch verschiedene Abstufungen, es geht bis 300 Grad heißes Wasser, was dann austritt. Ja, es gibt dann auch so von 300, 200, 100, da gibt es so die, auch Begriffe dafür, wie die einzelnen Thermalquellen dann bezeichnet werden. Da entsteht aber so ein Effekt, dass diese heißen Quellen extrem viel Sedimente und Mineralien und Sulfite und so weiter mit sich bringen und dass dann daraus dieser Rauch ausflockt. Ja, es gibt schwarze Raucher, es gibt weiße Raucher und das ist dann immer auf diese mineralische Beschaffenheit zurückzuführen, ob das jetzt ein schwarzer Raucher ist oder ein weißer Raucher. Mhm. Aber schwarze Raucher ist so derjenige, wo auch viel Sulfit, also Schwefel, gebundener Schwefel da mit im Spiel ist, sozusagen. Und so ein Feld kann recht groß sein. Es gibt dann, das verlinke ich dann noch mal in die Shownotes, es gibt dann so bekannte Felder, das heißt, eine ist irgendwie, das heißt dann Lokis Schloss oder sowas, Lokis Castle. Und die haben so ganz abgefahrene Namen, ich weiß gar nicht, woher die kommen. Ja, und das sind so Felder, die sich über eine große Ausdehnung dann ziehen. Allerdings die aktiven Raucher, die dann entstehen, die sind dann meistens recht kurzlebig. Also zwischen 21 Jahren oder sowas. Ne? Mhm. Und irgendwann, wenn die dann eben so dieses ganze Sedimente abstoßen, ja, dann irgendwann verschließen die sich, weil das dann, die bauen sich immer höher auf und dann irgendwann verfropfen die dann quasi, fallen die zusammen und dann entsteht irgendwo anders wieder so auf diesem Feld dann so ein Raucher. Und natürlich, das hatten wir auch das letzte Mal schon gesagt, dass dann so ganz viele Tierarten, das ist natürlich Energie, die da ist, ja, und da kommt dieses Chemoautotrophe, also kennst du vielleicht den Begriff? Also autotroph bedeutet eben Lebewesen, die ohne organische Substanz von außen lebensfähig sind. Bekanntest ist natürlich photoautotroph, das heißt Photosynthese. Ne? Also Pflanzen können ja ihre Energie einfach durch Licht und Chlorophyll gewinnen. Und chemoautotroph ist ein anderer Mechanismus, wo dann über eine chemische Reaktion die Energie gewonnen werden kann. Ne? Und das können diese Bakterien, die chemoautotrophen Bakterien. Und dafür sind diese Sulfide ganz wichtig. Mhm. Die machen dann nämlich eine chemische Reaktion aus so einem Schwefelsubstrat und gewinnen dadurch eben so ein Energieteilchen. Mhm. Und die Bartwürmer, die wir da haben an diesen Quellen, die nutzen das aus. Die haben nämlich extra Organe.
Lustig gerade, so, die nutzen das aus. So, oh, diese gemeinen Bartwürmer.
Nein, aber die.
Von meinem Parkplatz.
Das ist aber auch wieder so eine ganz, wie soll man sagen, eine sehr feste Verbindung von Symbiose. Ja. Weil natürlich willst du derjenige, der dich ernährt, den willst du auch irgendwie, den willst du auch richtig lieb daherkommen. Ne? Also den willst du ja auch nicht verärgern. Deswegen haben die tatsächlich das ganze Blutsystem. Also erstmal werden diese Bakterien in einem extra Organ gehalten, was im Verdauungstrakt liegt. Mhm. Also die haben ein sogenanntes Trophosom. An diesem Trophosom werden diese Bakterien kultiviert. Und der Blutkreislauf von diesen Würmern hat sich dann auch so adaptiert, dass die so ein Hämoglobin, so eine eigene Hämoglobinart hat sich entwickelt, was dann quasi das Sauerstoff und das Schwefelteilchen so voneinander trennt, dass sie nicht oxidieren können. Das heißt, damit die Bakterien, die kriegen das dann halt so direkt durch den Blutkreislauf hingeworfen, ohne noch diesen Sauerstoff dazu. Weil die Oxidation müssen die ja selber machen. Ja, okay. Deswegen wollen die ja nicht oxidierte Teilchen haben, sondern das wird schon getrennt. So. Das wird schon bereitet, aufbereitet. Ja. Finde ich auch total abgefahren. Und das Interessante ist, sie haben halt irgendwie keine Münder mehr.
Die Würmer
haben keine Münder. Die sind einfach, die haben auch nichts. Also die leben wirklich nur von Licht und Energie. Nein, von heißer Suppe.
Aber die leben von Einzellern, die das für
genau,
die tun.
Genau. Ja, das sind okay. Die Bakterien.
Und wie kommen die Einzeller in die hinein?
Die werden, glaube ich, auch mit der Larve, wird so ein Bakterienstamm quasi in den Trophosom angelegt. Also es wird schon initial. Also
das ist quasi der Pilz, der Blattschneider.
Genau, der wird dann halt direkt mitgegeben, du brauchst das. Und die Larven sind auch erstmal freischwimmend. Ne? Das heißt, die können sich auch dann, das ist auch eine Frage, was man nie so richtig beobachtet hat, aber wie die dann sich verbreiten. Ne? Das heißt, wenn irgendwo anders eine Raucherquelle auftaucht, dass die dann da hinkommen, ist ja dann, zum einen gibt es die Vermutung, dass teilweise die Individuen, die dann sich irgendwo niedergelassen haben, auf eine Raucherquelle, dass die dann halt so wandern können, dahin springen, ja, obwohl die natürlich da extremst eingeschränkt sind. Und andere Sache ist halt, dass die zum Beispiel von den Bartwürmern, dass die Larven dann halt dahin schwimmen, ja, dann lassen sie sich irgendwann nieder. Diese Röhre, die wird dann eben durch ein eigenes Sekret gebildet. Das ist dann so über Chitin, das, was man dann halt auch von Schnecken und so weiter kennt, ne, dass die darüber dann also so ein Außenskelett bauen. Aber ich finde diese Vorstellung, das erinnert mich dann wieder so an, keine Ahnung, Dune nicht, weil dieser Wüstenwurm hat natürlich einen Riesenmaul. Aber irgendwie finde ich das total abgefahren. Also ein Lebewesen, was dann nur aus sich selbst heraus dann ernährt und gar keine Ausscheidungsorgane mehr braucht. Also ich glaube, die dunsten dann schon was über die Haut aus. Die müssen ja irgendwie auch dieses Chitin bilden. Aber dass die keinen Mund haben, ja, dass die das Verdauungssystem komplett sich da umgestellt hat.
Ja, die Frage, die sich für mich dahinter auch noch stellt, ist halt so, dann schon der Wurm nutzt also etwas, was direkt, also der nutzt einen Einzeller in sich und dieser Einzeller gewinnt Energie eigentlich aus diesem Schornstein, aber im Körper wird der Schornstein emuliert und deshalb zieht der Wurm Energie von dem Einzelne. Der Schornstein ist dann gar nicht mehr so wichtig, oder wie?
Also die Bartwürmer, die eben an diesen Rauchern auftreten, sind auch in ihrer Art die längsten. Also sie können bis zu 2 Meter werden. Normalerweise sind Bartwürmer nur wenige Zentimeter groß. Ne? Aber die können richtig groß werden. Also die müssen ja auch diese Hitze irgendwie aushalten. Also ich glaube, die sind dann schon irgendwo in der direkten Beziehung zu dieser thermalen Quelle stehen die schon. Insofern, dass die dann halt irgendwie physiognomische Anpassung haben. Ja? Aber die Energiegewinnung läuft quasi über dieses Bakterium.
Also und das Bakterium ist also irgendwie im Austausch noch mit diesem eruptiven, heißen...
Genau, diese Sulfide, die kommen eben aus den gelösten Sedimenten und die werden wahrscheinlich, ja, die werden irgendwie von diesem Bartwurm, natürlich, stimmt, der muss die aufnehmen und der muss hier einen Blutkreislauf überführen, damit das Bakterium das nutzen kann. Also die Bartwürmer, dieser Begriff kommt daher, dass die halt so Fransen haben, also Barte, so quasi wie so Haare, ja, die aber auch dann irgendwie unterschiedlich ausgeprägt sein können. Die können auch miteinander verwachsen sein oder so einzelne Flechten sein. Ja.
Die Frage dahinter, die sich mir stellt, ist natürlich dann wieder die Frage, wo kommt das Leben her im Endeffekt? Weil ich dann so denke, ah ja, okay, der Bartwurm, der kommt vielleicht dann sogar von der Oberfläche und ist dann so abgesackt und der hat sich dann da unten was gesucht, damit er überhaupt überleben kann. So evolutionär hat das dann irgendwie so gepasst. Oder man könnte andersrum argumentieren, dass natürlich wirklich da unten Leben entstanden ist in dem hohen Druck mit den extremen Temperaturen, die aufeinander stoßen, mit den extremen Dichte, mit denen Dinge aufeinander gepresst werden und auch der Reichhaltigkeit eben von den Stoffen, die da ausgespült werden aus der Erde. Und dass dann im Prinzip das Leben von unten nach oben kam oder das Leben von oben nach unten und vielleicht aber auch beides war. Aber dann hatte ich irgendwo mal gelesen, dass man davon ausgeht, dass es eine Urzelle gab, die sich dann geteilt hat. Und wo ist die entstanden? War die jetzt wahrscheinlich im Meer, aber ganz tief oder ganz oben? So,
aber das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Es ist nämlich alles. Das ist genau alles und man kann es nicht mehr trennen. Und das ist da, wo wir wieder den Schluss von vorne machen, nämlich, dass die Evolution Busch ist. Das heißt, du hast an solchen Quellen, hast du da wirklich so ein Stack von Evolutionslebewesen, die dann ganz früh entstanden sind und sich nicht weiter verändert haben. Und andere, die dann halt irgendwie Biolumineszenz entwickelt haben, von oben wieder runtergekommen sind. Und du hast aber alle gleichwertig daneben stehen. Und das finde ich halt so, ne, es ist nicht das eine ist besser als das andere, sondern die sind immer alle gleich da. Und das finde ich so abgefahren an der Stelle. Die Wissenschaft geht zu einem ganz hohen Prozentsatz davon aus, dass sich eben in solchen hydrothermalen Quellen, ja, wir haben ja zum Beispiel Jupitermonde, die dann auch so aufgebaut sind, ja, dass sich da Leben entwickelt hat. Es werden ja solche Raumfahrtprogramme geplant, wo dann geguckt wird in diesem einen Ozean, also dieser eine Mond, der dann quasi nur aus Ozean besteht, wo dann halt auch so Eruptionen sind von heißen Quellen. Da geht man davon aus, man trifft diese irgendwelche Formen von Leben. Ja.
Weißt du noch, welche das ist?
Das ist einmal der Jupitermond Europa, da ist es, oder den Enceladus von Saturn.
Gibt es auch irgendeine Arthur C. Clarke-Geschichte?
Europa, ja. Oder? Das ist doch...
Das ist in Europa, wo dann so irgendwie so Lebewesen... Ja,
das ist 2001. Das ist ja 2001, der Monolith, der dann halt quasi den Jupiter
zur
Fusion dann bringt.
Vielleicht, ich hatte ja mal so ein bisschen über die Fortsetzung gelästert, vielleicht war das aus irgendeiner Fortsetzung, wo das dann wirklich untersucht
2010,
wurde.
2010, ja.
War das in 2010 oder 2300? Oder?
Ich habe den Film, glaube ich, damals gesehen. Das war 2010, wo sich dann der Monolith um Jupiter verdichtet, ganz viel. Und dann wird quasi der Jupiter dadurch zu einer Fusion angeregt. Und dann entsteht quasi eine Sonne für diesen Mond Europa, wo sich dann das Leben, dadurch, dass dann der Jupiter eine aktive Sonne ist, dann entwickeln kann. Das ist so das Ende von 2010, aber es gibt dann nochmal irgendwie, glaube ich, noch eine Fortsetzung davon. Genau, also das war jetzt mein zweites Beispiel. Jetzt noch ein letztes Beispiel, das mache ich auch ein bisschen kürzer. Ist eine Symbiose, aber wir wollen jetzt mal in diese parasitäre Richtung gehen. Und dann brechen wir wieder auch so ein paar Rekorde, die aus der Tiefsee kommen, auf. Nämlich der Grönlandhai hat eine parasitäre Beziehung, beziehungsweise er ist Wirt für einen Parasiten, dem sogenannten Omatochiota elongata.
Das ist ein langes Irgendwas.
Ja, das ist genau, das ist ein langes Irgendwas. Und zwar ist das eine Krebsform, die sich ins Auge des Grönlandhais so reinzeckt. Ja,
ja,
also
Krebs.
Ein Krebs. Ein
also kein, also kein, Ruder, kein
Ruderkrebs. Nicht die, okay. Ruderkrebs, also so eine... Auch so eine Tiefseeform, keine Ahnung. Aber die zeckt sich dann quasi in die Hornhaut des Auges von dem Grönlandhai, zwackt sich da immer so ein bisschen Gewebeflüssigkeit ab. Hier haben wir auch einen ganz krassen Sexualdimorphismus. Also die Weibchen sind das und die Männchen sind auch wieder irgendwie Pupsis, die hier rumschwimmen. Und die zwicken sich da rein und saugen dann davon ab. Und dann wechseln die immer wieder so die Stellen, weil dann irgendwann die Quelle fürs Auge versiegt ist und dann wollen die woanders. Und ich habe da so ein YouTube-Video gesehen, da hat dann halt irgendwie der Wissenschaftler das dann halt so, ich kann Ihnen das zeigen, wie das aussieht. Hast du so eine Scheibe gesehen und hat er so Vaseline genommen. Und das ist, wenn der Krebs das erste Mal zusticht. Und dann hat er immer mehr Vaseline-Punkte auf die Scheibe gemalt und irgendwann war das alles ganz schmierig. Also es führt zu einer Erblindung. Das Grönlandhai ist, ja. Der Grönlandhai, da wollte ich jetzt auch wieder die Welt der extremen Rekorde, der Tiefsee. Grönlandhai ist das älteste Tier, was es gibt auf der Erde. Also das, was am ältesten werden kann. Nämlich, man hat Exemplare, die kann man dann halt auch bestimmen, von über 500 Jahren gefunden. Krass. 500 Jahre, die sind dann so zwischen 5 und 6 Meter groß. Werden aber bis
Bäume der Lebewesen. Sozusagen.
Die sind Wahnsinn. Wenn du überlegst, ein Tier, ja, 500 Jahre, da war halt Mittelalter. Ja, da wurde noch nicht mal, also es ist schon abgefahren, ja. Die werden mit 150 Jahren erst geschlechtsreif, ja.
Okay.
Also das heißt,
der erste Trend, der bei den Menschen jetzt auch langsam einsetzt. In Japan hat man schon länger beobachtet, aber auch in Europa.
Und das Lustige ist, wenn du dann das auf BPM umrechnest, ne, die Anzahl der Herzschläge bis zur Geschlechtsreife, ja, dann ist das Konkurrent zum Menschen. Nämlich, man geht davon aus, dass halt das Kind hat einen Herzschlag von so 100, 120 und es wird halt ein bisschen weniger dann zum Ende hin, aber mit ja, Geschlechtsreife und so weiter. Und der Hai hat einen Herzschlag von 10. Also wenn du quasi ein Zehntel von dem vom Menschen. Und wenn du das mal 15 nimmst, ja, dann bist du halt auch bei der Geschlechtsreife von Menschen. Vergleichst mit 150, also insofern ist das alles im Lot, ja.
Aber ist das ein Maß mit dem BPM Geschlechtsreife und Lebenslänge?
Nein, das habe ich mir jetzt. Ich habe es nur mal in einem anderen Zusammenhang habe ich mir das mal ausgedacht. Aber es gibt ein anderes Phänomen, was vielleicht aber auch so. Das hat diesen, wie heißen diese lustigen Nobelpreise? IG irgendwas. Und da gab es mal so eine Untersuchung. Ja, und dann wurde halt irgendwie geguckt, wie lange brauchen Tiere zum Kacken. Und das war dann halt bei allen gleich. Also egal, ob es eine Maus war, ob es ein Elefant, aber es skaliert halt irgendwie. Man denkt halt irgendwie, so eine Maus braucht länger oder kürzer. Ja? Und das fand ich auch so, wenn du das halt so, ne? Also man sagt ja immer so, Herzschläge sind ja auch dann, ist auch ein Indikator, wie alt ein Lebewesen werden kann. Also das ist halt bei Insekten oder sowas, das ist ja nicht ein Herz, aber wie dann eben so das Blut pulsiert. Ja, sehr schnell, die Frequenz und die Lebensdauer ist nicht so lang. Ja, also man kann generell sagen, je kälter die Umgebung, desto langsamer der Stoffwechsel. Mhm. Ja, und das beim Grönlandhai, der ist halt so ganz, der wird auch, glaube ich, so sleepy, irgendwas Schlafhai genannt in anderen, weil der so ganz langsam ist. Und man hat lange davon ausgegangen, dass der Grönlandhai sich von Aas ernährt, weil der einfach überhaupt nicht jagen kann. Ja. Aber jetzt haben die festgestellt, dass der doch aktiver Jäger ist und sich vor allen Dingen von schlafenden Robben ernährt.
Oh Mann. Echt? Oh. Aber dann kommt er wirklich so weit nach oben auch. Der ist nicht tief.
Nee, oder der kann dann irgendwie so wirklich so variieren. Der kann bis zu 2.000, 3.000 Meter, also ich glaube, das Höchste, was man gemessen, beobachtet hat, waren 3.000 Meter. Aber wird meistens so zwischen 300 und 700 Metern angetroffen. Und es gibt dann auch so Beobachtungen, dass er rapide also was das erste Mal in der Beschreibung, dass irgendwas schnell geht. Mhm. Ja, das ist so rapide Abtauchungsaktionen von einem Hai geht in die Tiefsee. Also die sind auch alles völlig unerforscht. Man weiß es nicht. Also man hat den auch auf die Liste der geschützten Arten gesetzt. Also man kennt nicht viel von den Verhaltensweisen und von den Gewohnheiten des Tieres. Nochmal so ein Side-Fact. Nämlich, die haben festgestellt, dass 98,8% der gefangenen Grönlandhaie diesen Parasiten im Auge hatten. Mhm. Und deswegen geht auch jetzt so eine neue Forschung davon aus, dass wenn das so ein hoher Anteil ist, dann kann das nicht eine parasitäre Beziehung sein. Ja, weil das einfach zu hoch ist. Und jetzt geht man davon aus, was ist der Nutzen? Und man vermutet, dass es auch eine biolumineszente Aktivität des Krebses gibt und dass das wieder der Orientierung hilft des Hais. Also das heißt, der hat dann da wahrscheinlich einen Orientierungsvorteil oder eben bei der Suche nach Essen, nach Nahrung, dass es ihm Vorteile dafür gibt. Finde ich auch abgefahren. Das ist so ein bisschen wie so quasi so Körpererweiterung in irgendeinem Anime, wo dann halt irgendwie so am Anfang siehst du, fropfst du dir halt irgendwie so eine Extension aufs Auge, auf den Augapfel, dann siehst du alles total hell und alles total klar. Aber je länger du mit dem Ding dann bist, desto milchiger
wird. Protomoleküle.
Ja, so ein Proto. Ja, also das heißt erstmal so ein Kick, so geil. Ich habe jetzt die Flussruderkrebs-Extension und dann zack. Ja.
Ja, spannend. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen wie bei Ratatouille. Das war das Bild, was ich hatte. Ratatouille, wo die Ratte dann oben unter der, weil wir sind ja auf dem Filmpodcast, weil die Ratte unter der Chefmütze dann halt so die Strippen zieht, damit er kochen kann, wie so eine Marionette. Und dass die Krabbe diesen schlafenden Hai immer so weckt. Hey, das ist eine Robbe. Mensch, mach. Und dann was? Hey, iss was. Und dann isst er die Robbe. Also vielleicht ist es wirklich... Weckt die den schlafenden Hai auf? Nein, okay.
Ja, aber weiß ich nicht, ja, vielleicht. Oder es ist halt so wie bei Findet Nemo, dass die Robbe, sobald die dann so was Schummerndes sieht, dann am Auge von dem Hai, dann denkt sie so, oh, ich werde so müde und schläft ein. So wie dann Dory dann halt von diesen Quallen dann so hypnotisiert wird. Nee, vom Anglerfisch. Das ist so eine super Szene da, wo die dann sagt,
ich kann nicht erinnern, ich dachte
jetzt
gerade an. Das
ist so schön, dieses Leuchten, das ist so beruhigend. Und dann siehst du im Hintergrund, wie dieses Riesenmaul vom Anglerfisch kommt. Ja, also Mitch, wir sind hier an der Prenzlauer Allee, haben quasi die dritte Sternstraße gestriffen von unserer Wanderung.
Du wolltest es vielleicht bis zum Planetarium schaffen, hast du gesagt.
Ja, wir sind über das Planetarium hinausgelaufen. Wir sind nämlich den anderen Weg hier runtergelaufen. Das Planetarium ist da oben. Jetzt haben wir diese Abzweigung nicht geschafft. Also wir sind beim Planetarium angekommen, aber nur nicht direkt, sondern ein bisschen verfehlt. Ja, das war jetzt mal eine Fortsetzung.
Von ja, der total Tiefsee spannend. Folge. Also ich fand es auch irre, die Verknüpfung zu der anderen Folge eben, dass du mit der Tiefsee halt so buchstäblich so eine Art Teppich aufgemacht, ein Ozean, ne? Und dann kann man sich jetzt so ein bisschen reinlegen und dann bestimmte Teilaspekte ausleuchten. Ich fand es total spannend. Ich habe dir auch sehr gerne zugehört. Und die Wanderung fand ich auch cool, weil das alles so wieder so ein Berlin-Erleben ist, wo man so einzelne Punkte kennt, einzelne Anschlüsse kennt, aber dann die Strecken dazwischen manchmal nicht. Weil diese Stichstraßen, die so rausgehen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das wiederum was für die Zukunft. Ich hatte irgendwann mal vor langer Zeit irgendwas gelesen darüber, wie dieses, weil Berlin eine sehr grüne Stadt ist, über diese ganze Parkplanung oder sowas. Das kam auch irgendwie Hitler drin.
Okay.
Aber ich weiß nicht mehr warum. Mal gucken, aber das fände ich jetzt auch. Das dachte ich nämlich, wäre zuerst ein Thema, dass wir halt da irgendwas ablaufen und diese Stadtplanung und Grünstrecken und so.
Nee, deswegen bin ich so lang da eingestiegen. Aber ich wollte einfach nur ich bin das ein paar Mal auch mit dem Rad lang gefahren hier. Ich finde es einfach schön, dass du wirklich so von Friedrichshain bis nach Prenzlauer Berg eigentlich auch mit grünen Streifen mehr oder weniger laufen kannst. So ein bisschen wie dieser Punkweg, den wir das letzte Mal gemacht
haben. Ja, genau.
Also so diese verdeckten grünen Inseln von Berlin. Okay, also ihr könnt Informationen auf unserer Netzseite eigentlich-podcast.de nachhören, nachlesen. Ich habe noch einige Shownotes da reingepackt, also Links mit weiterführenden Besprechungen zu dem Thema. Soweit von mir.
Und das wird wahrscheinlich absolute Top-Folge, weil die Clickbait ist natürlich enorm. Du hast alles, du hast nicht nur Sex und Parasiten, du hast sogar noch Haifische. Also ich meine, das ist ja so, da können wir Haifischgeschichten mit Sex und Parasiten, ich glaube, da haben wir schon...
Aber du hast Hitler gesagt.
Ich habe Hitler gesagt, ja.
Klammer alles.
Klammer auf, noch nicht Hitler diese Folge, Klammer zu. Ja, danke Flo, großartig. Eine wirklich würdige Öffnung in unseren nächsten 50 Episoden. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder, wenn ich versuche, das zu toppen.
Ich bin gespannt.
Nicht zu toppen, Entschuldigung, überhaupt nicht toppen. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss. Okay.